Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum. Hallo und herzlich willkommen zu Alles neu aus dem Maschinenraum, dem Interview-Podcast für den deutschen Mittelstand. Mein Name ist Katja Michel und ich bin Redakteurin beim Wirtschaftsmagazin Kapital.
Und ich bin Tobias Rappers, Geschäftsführer des Maschinenraums, dem Ökosystem für deutschsprachige Familienunternehmen. Unser heutiger Gast ist Jan Sweeter, Unternehmer und CEO vom Familienunternehmen Feigl. Feigl ist schon seit mehreren Jahren bei uns Mitglied im Maschinenraum und ich begleite Jan auf seiner Reise schon eine Weile. Deshalb weiß ich auch, welche spannenden Geschichten Jan aus seinem Familienunternehmen berichten kann. Ich habe mich deswegen unglaublich auf dieses Gespräch gefreut und bevor wir starten, wie immer das Was bisher geschah von Katja.
Was bisher geschah? Es war wohl die ein oder andere Schrecksekunde, die Wilhelm Feigl in den 1920er Jahren auf jene Idee brachte, die die Basis seines Unternehmens werden sollte. Eine Doppelbedienung für Fahrschulautos. Sie ist dazu da, dass der Fahrlehrer von der Beifahrerseite aus eingreifen kann, Gas geben oder im Notfall auch ordentlich auf die Bremse treten. Wie wichtig das sein kann, hatte der Erfinder am eigenen Leib erfahren. Denn Feigl, der eine Autowerkstatt betrieb, arbeitete nebenbei als Fahrlehrer. Einen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte erlebte der Gründer nicht mehr mit. Er starb 1956. Ein Jahr später wurden Doppelbedienungen für Fahrschulautos in der Bundesrepublik Pflicht. Nach seinem Tod führte zunächst Feigls Frau, dann seine Tochter das Unternehmen. In den 90er Jahren übernahm es die Familie Sweeter. Heute sitzt das Familienunternehmen in Öhringen bei Heilbronn und stattet Fahrschulen auf der ganzen Welt aus. Außerdem fertigt Feigl Fahrhilfen wie besondere Pedale oder Lenkhilfen für Menschen mit Behinderung. Die Firma setzt im Jahr rund 14 Millionen Euro um und beschäftigt mehr als 100 Menschen. An der Spitze steht Jan Sweeter, der das Unternehmen von seinem Vater übernommen hat. Über die Umwälzungen in der Automobilindustrie, was sie für Feigl bedeuten und welche Rolle künstliche Intelligenz dabei spielt, darüber sprechen wir mit ihm jetzt im Podcast Alles neu aus dem Maschinenraum.
Lieber Jan, herzlich willkommen im Maschinenraum und herzlich willkommen in unserem Podcast.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
Jan, wir haben gerade schon zusammen Mittag gegessen, hier im Maschinenraum. Wir waren auch kurz an der Espresso-Bar. Stell dir vor, du triffst dort Konstantin Sixt. Ist gar nicht so unwahrscheinlich. Er war auch schon Gast in unserer Folge 4 vom Podcast. Jan, wie würdest du dich vorstellen und worüber würdest du mit Konstantin Sixt sprechen?
Das ist eine gute Einstiegsfrage. Ich würde mich vorstellen als ein Unternehmer im Automobilbereich oder im Bereich Mobilität. Und ich glaube, ich würde viel mit ihm darüber reden, wie er die Mobilität der Zukunft sieht. Ja. Wie sieht er die Distribution von autonomen Plattformen, welche uns später mal von A nach B bringen? Das würde mich sehr interessieren, wie da seine Sicht auf die Dinge ist. Ja.
Genau, darüber haben wir schon in Folge 4 vom Podcast mit ihm gesprochen. Es lohnt sich da auch mal reinzuhören. Aber was ist so dein Gefühl? Wohin bewegt sich die Automobilindustrie und wo steht sie heute?
Ja, ich glaube, die Automobilindustrie ist in einer größeren Transformation, wie sie vielleicht selbst wahrhaben möchte. Wir selbst haben das schon 2014, 2015 gemerkt, für uns, dass es mit den Herstellern direkt nicht ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell ist. Mhm. Und ich persönlich, darüber könnten wir jetzt noch ganz lang abends diskutieren, denke, dass wir ab 2040 in Deutschland autonom fahren werden. Mhm. Unsere Mitarbeiter in Amerika sind auch angehalten, einmal im Monat ein autonomes Fahrzeug zu fahren, also von Waymo oder den neuen Tesla Pilot, um uns ein Feedback zu geben, sodass wir einfach auch ganz nah dran sind an dem Thema. Ja, und ich glaube, die deutschen Hersteller gerade direkt, die haben etwas umzudenken, damit sie die Deadline 2040 auch packen.
Du hast eben gesagt, ich glaube 2014 war das Jahr, in dem eigentlich klar wurde mit dem Geschäftsmodell und den Herstellern, das wird keine Zukunft haben. Kannst du das ein bisschen konkretisieren? Was habt ihr da gemerkt und inwiefern würde das keine Zukunft haben?
Ja, also es waren zwei einschneidende Punkte. Es war einmal Ende 2014, Ende 2015, da wurde ich Vertriebsleiter bei Feigl in Deutschland. Mhm. Und mein erstes größere Verhandlung war mit dem Volkswagen-Konzern. Mhm. Und wir haben da ein Angebot gemacht für einen Schwenkhubsitz in einem gepanzerten Fahrzeug für einen schwergewichtigen Politiker. Also ein super Sonderprojekt, das war eigentlich schon alles vorverhandelt. Mhm. Wir haben dann ein Angebot abgegeben und Der Einkäufer.
Kurze Zwischenfrage, was ist ein Schwenkhubsitz?
Ein Schwenkhubsitz ist, also wenn ein Mensch nicht mehr so gut ein- und aussteigen kann ins Auto, okay, dann dreht sich der Sitz aus der Tür raus, geht etwas nach unten, dann kann sich die Person draufsetzen und dann wird die Person wieder hochgehoben und ins Fahrzeug reingeschoben.
Alles klar. Mhm. Ja.
Und der Einkäufer, der wusste damals auch nicht, wer ich bin, dass ich irgendwie der Juniorchef bin, der hat dann mich angerufen und gesagt, hören Sie zu, Herr Svita, Sie haben dann ein Angebot vorgelegt, aber Sie müssen 50% runter. Sage ich, okay, aber wir haben es ja schon vorverhandelt, es ist ein super Preis, also da geht gar nichts mehr eigentlich. Ne? Also reden Sie nochmal mit der Entwicklung, das haben wir ja alle schon durchgesprochen. Nee, 50%. Und es ging dann so weit, dass er zu mir gesagt hat, 2 Tage später, entweder werden Sie dieses Angebot annehmen oder Sie werden im gesamten VW-Konzern nie wieder einen Fuß in die Tür kriegen.
Hm. Okay.
Und das konnte ich verkraften. Ich war damals bedeutend jünger wie jetzt und habe dann auch dementsprechend hitzig geantwortet. Unser damaliger technischer Geschäftsführer hat das Ganze ausgebügelt. Aber ich bin dann zu meinem Vater gegangen und habe gesagt, hör zu, ich kann das abhalten. Aber wenn jetzt hier ein junger Azubine sitzen würde und müsste sich jetzt entscheiden, entweder nehme ich einen Auftrag an, wo ich Geld verliere für die Firma, oder aber ich nehme ihn an, sonst kommen wir nie wieder rein in den ganzen VW-Konzern, was zu dem Zeitpunkt noch 40% unseres Umsatzes war. Das geht schon auf die Psyche. Da haben wir für uns gesagt, das möchten wir nicht mehr.
Und wie ist es denn ausgegangen?
Am Ende haben wir unseren Preis durchgesetzt. Der technische Geschäftsführer hat das Ganze über eine höhere Ebene ausnivelliert. Wir haben uns trotzdem entschieden, einen anderen Weg zu gehen. Mhm. Und 2018 war dann der zweite Punkt, wo wir gesagt haben, so, jetzt müssen wir richtig hart den Cut machen. Da kam der Dieselskandal und dann hat der gleiche Konzern uns 1,5 Jahre lang nicht bezahlt. Das heißt, wir haben auf 6-stellige Beträge gewartet.
Okay.
Und die haben das mit ganz, ganz vielen Mittelständlern gemacht und haben dadurch ihren Cashflow finanziert. Und deswegen bin ich auch der provokanten Meinung, dass die deutschen Automobilhersteller nicht unbedingt ein Segen für unsere deutsche Wirtschaft sind, sondern eher das Gegenteil.
Die befinden sich ja gerade in einer massiven Krise. Also ganz offensichtlicherweise, es gibt eine aktuelle Studie, die sagt, 50.000 Jobs werden wegfallen. Das, was du gerade beschrieben hast, vielleicht kannst du noch mal, du kannst da ja richtig aus dem Innenleben berichten, also diese erste Anekdote zum Beispiel, wo sie den Preis um die Hälfte drücken wollten, die hast du ja erzählt, weil sie für mehr steht, vermutlich. Ja. Wofür steht das oder was haben die eigentlich verpasst? Die deutschen Automobilkonzerne, deiner Meinung nach?
Die Automobilisten haben es nicht verstanden, dass sie mit dem deutschen Mittelstand, mit ihren ganzen Zulieferern, einen unfassbaren Schatz an innovativen Unternehmen an der Hand haben. Und wenn sie die von alleine lassen würden oder gelassen hätten, dann hätten diese Unternehmen und diese Mittelständler unglaublich viele Innovationen rausgebracht und hätten denen ihre Autos viel innovativer gemacht wie die jetzigen chinesischen. Im Gegenzug, was sie aber getan haben, ist, sie haben die Mittelständler klein gehalten und haben gesagt, wir sind die Großen, ihr liefert einfach nur, ihr macht das so günstig wie möglich und versucht eure Prozesse zu optimieren. Und deswegen stehen die jetzt gerade da, wo sie stehen. Und dazu haben sie intern haben die Hersteller jetzt also nicht innovative Zulieferer, sondern Zulieferer, die einfach von Stückzahlen abhängig sind. Und wenn die Stückzahlen nicht kommen, dann können diese Zulieferer auch nicht innovativ sein, weil das Geld ausbleibt. Und intern haben die, merken wir schon, es gibt natürlich Ausnahmen, wir haben Abteilungen, mit denen wir sehr, sehr gut zusammenarbeiten noch, aber insgesamt, gerade im Einkauf, ist einfach nur der Preis entscheidend, es wird gedrückt und es ist keine Kooperation.
Und es findet auch kein Umdenken statt? Also, die Branche ist ja wirklich massiv in Aufruhr, kann man sagen, aber das ändert trotzdem nichts deiner Beobachtung nach.
Nein, also es gibt natürlich schöne Papiere, Corporate Social Responsibility, es gibt tolle Dinge, die die Hersteller aufzeigen und aufschreiben, aber in der von allen Mittelständlern, denen ich höre, die berichten mir das Gleiche. Mhm. Eigentlich wollen sie mit VW und Co. gar keine Geschäfte mehr machen. Und bei uns in der Region gibt es auch 2 große Mittelständler, die, obwohl sie noch 10% Umsatz mit den Konzernen gemacht haben, gesagt haben, wir werden nicht mehr an diese liefern. Mhm. Und das ist schon... Wenn jemand in der heutigen Zeit 10% des Umsatzes verzichtet, weil er nicht mehr mit den großen Geschäften machen möchte, das zeigt, glaube ich, schon etwas, dass der Kulturwandel, den die sich erhoffen, noch nicht passiert ist. Und daher glaube ich nicht, dass die deutschen Konzerne den Umschwung so packen, wie wir uns das alles erhoffen würden.
Ja. Jan, ihr seid Europas führender Hersteller von Doppelbedienung für Fahrschulwagen und behindertengerechte Pkw-Ausstattung. Kannst du uns einmal in diese Welt mit reinnehmen, was ihr da genau macht? Und dann sprechen wir noch über die neue Welt von Feigl, wie ihr euch auch auf die Zukunft vorbereitet.
Ja, also wir haben ja zwei Geschäftsbereiche. Einmal die Doppelbedienung für Fahrschulwagen, wo wir die Pedale machen für den Fahrlehrer weltweit. Also da ist auch für uns egal, ob das ein Automatikfahrzeug, ein Schaltwagen, ein Verbrenner ist oder ein Elektroauto, wo es ja in jedem Land gerade die unterschiedlichen Marktänderungen gibt. Die einen sind sehr stark schon auf Elektro umgestellt, die anderen noch nicht. Und das zweite Segment sind die Fahrhilfen für Menschen mit körperlicher Einschränkung. Mhm. Das ist jetzt so gerade bei uns 50-50 vom Umsatz her.
Und die Veränderung in der Automobilindustrie, welchen Einfluss hat die auf diese beiden Bereiche?
Eigentlich relativ wenig. Mhm. Ja. Also natürlich ist in dem Fahrschulbereich, gab es einige Jahre, wo die Fahrschulen dann nicht wussten, okay, welches Auto soll ich jetzt eigentlich kaufen? Soll ich ein Elektro kaufen? Soll ich einen Verbrenner kaufen? Da war natürlich schon eine gewisse Unsicherheit da durch politische Entscheidungen, die nicht getroffen wurden. Aber sonst hat es eigentlich wenig Auswirkungen, weil alle unsere Produkte funktionieren auf einem Verbrenner oder auf einem Elektrofahrzeug.
Ja. Und sind das Retrofit-Angebote oder ist es so, wie du das gerade beschrieben hast, dieses Sonderfahrzeug, gepanzerte Sonderfahrzeug, immer Sonderanfertigung?
Oh. Nee. Es sind alles Retro-Lösungen. Also es gibt auch Werkseinbauten. Also wir liefern immer noch ab Werk. Und wie gesagt, es sind nicht alle schlecht. Es gibt da auch noch gute Leute, die da wirklich konstruktiv dran arbeiten und es weiter pushen, auch von den Herstellern her. Aber wir haben Einbaupartner in ganz Deutschland oder in ganz Europa, in 44 verschiedenen Ländern. An die liefern wir unsere Produkte und die bauen das dann regional für die Menschen ein. Entweder für die Fahrschulen oder die Sonderumbauten dann für die Menschen mit körperlicher Einschränkung. Mhm. Ja.
Und aus diesem sehr traditionsreichen Familienunternehmen in diesen beiden Geschäftsfeldern, wahrscheinlich so nischige Felder dann doch auch logischerweise, habt ihr euch jetzt entschieden, in einen angrenzenden neuen Bereich einzusteigen, im Bereich der Fahrschulen?
Ja, genau. Also wir haben uns insgesamt schon frühzeitig auch umorientiert. Also es ist gar nicht mal so, dass wir gesagt haben, wir möchten weg von den Herstellern, sondern viel wichtiger war für uns, dass wir sagen, das autonome Fahren sehen wir nicht als die größte Gefahr unseres Unternehmens, was es natürlich aber auch ist. Wenn die Autos autonom fahren, dann brauchen wir keine Doppelbedienung. Und natürlich für die Menschen mit körperlicher Einschränkung, die müssen sich ihre Autos nicht umbauen lassen. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Die werden das natürlich dankend annehmen. Das ist auch toll. Daher sehen wir das als eine super Innovation. Wir glauben aber auch, dass das autonome Fahren die größte Chance für unser Unternehmen ist. Mhm. Das ist ein Markt, den gibt es noch nicht. Der wird aber definitiv kommen, der entsteht gerade. Und wir werden jetzt gucken, wo unsere Nische ist als Firma Feigl in dem Markt des autonomen Fahrens, was ja ein Megamarkt sein wird, wie Healthcare und Food. Ist Mobilität immer, wird viel sein. Und ja, da haben wir uns überlegt, okay, was bedeutet das? Was ist unsere Nische im Bereich autonomen Fahren? Und wie sieht die Fahrschule aus für das autonome Fahren? Ja. Und wir haben uns dann als Ziel gesetzt, mit einer eigenen Business Unit, die wir Simply nennen, dass wir die Fahrschule der Zukunft erfinden werden. Also wir zielen jetzt darauf an, dass wir die Fahrschule haben nach 2040, wenn es autonomes Fahren gibt.
Das autonome Fahren, wenn ich das richtig im Kopf habe, eigentlich sollte das aber doch schon immer mal und früher kommen, oder?
Genau, und wir können da jetzt auch lange drüber diskutieren, ob es vielleicht doch schon 2030 kommt oder 2035. Ich sage einfach, durch die Regulatoren und durch die Bürokratie, die wir in Deutschland haben, sehe ich nicht, dass es bei uns vor 2040 kommt.
Das heißt, deiner Meinung nach sind das regulatorische Themen und keine technologischen?
Genau, also ich fühle mich in den Waymo-Fahrzeugen in Amerika immer super sicher.
Wobei man sagen muss, also ich war letzten Sommer in den USA. Ich glaube, ich habe ein Fahrzeug gesehen in 3 Wochen oder so, das autonom gefahren. Es ist jetzt ja nicht so, dass in den USA die Straßen voller autonom fahrender Fahrzeuge sind, muss man sagen.
Noch nicht.
Also da geht die Welle auch nicht los. Wieso nicht?
Da ist natürlich auch nochmal mit der Akzeptanz zu tun in der Bevölkerung, aber natürlich auch mit Regulatorien der verschiedenen Staaten. Okay. Ja, ich glaube, jetzt ist Texas offen. Davor war es ja hauptsächlich die Bay Area. Jetzt sind ein paar Zulassungen für weitere Bereiche in Kalifornien. Ich glaube, nur wenn der Knoten geplatzt ist, dass es dann sehr schnell gehen kann in verschiedenen Ländern, aber eben nicht in Deutschland.
Okay. Ja. Und welche Nische seht ihr da für euch?
Ja, das fragen mich viele und ich weiß es selber noch nicht. Ich habe natürlich ein paar Ideen, die wahrscheinlich falsch sind, weil es ja in 15 Jahren ist. Aber wir glauben, es wird autonome Plattformen geben und die müssen wieder individualisiert werden. Also wenn ich mit meiner Familie 3 kleine Kinder in Urlaub gehe, ist das Auto eigentlich immer zu klein. Und wenn ich aber einkaufen gehe am Wochenende, ist das Auto immer zu groß. Ja? Oder wenn ich mit meinen Das sind auch zwei verschiedene Ansätze. Ne? Also wenn ich jetzt nicht vorher angereist wäre, würde ich gerne in Öhringen losfahren und würde gerne noch ein bisschen schlafen. Hätte ich dann um 2 meine autonome Plattform bestellt, dass ich pünktlich hier in Berlin bin zum Podcast. Da wäre dann eine Liege drin, wo ich drin liegen kann. Ja. Wenn ich dann aber vielleicht nächstes Wochenende mit meinen Freunden auf Junggesellenabschied gehe, dann brauchen wir eine autonome Plattform, wo eine Disco-Kugel drin ist und ein Pokertisch. Und diese Individualisierungen vielleicht ist etwas, wo wir uns vorstellen könnten, dass wir das können durch unsere Kompetenzen.
Das ist jetzt ja alles Zukunftsmusik, aber ihr macht ja auch schon, ihr arbeitet ja auch schon ganz konkret mit Softwarelösungen.
Genau, im Bereich Fahrschule.
Ja.
Wenn es dann im Bereich Fahrschule gibt, da wissen wir natürlich auch nicht, wie sieht die Fahrschule aus nach dem autonomen Fahren. Ist es dann,
dass braucht man überhaupt noch eine Fahrschule dann?
Wir glauben, es wird immer noch Menschen geben, die anderen Menschen beibringen, wie man mit der Mobilität umgeht. Wie interagiere ich mit autonomen Plattformen? Mhm. Wie interagiere ich in einer autonom fahrenden Welt? Oder wie komme ich aus einer autonomen Plattform raus, wenn diese liegen bleibt? Aber viel wichtiger sehen wir den Schritt, jetzt erstmal hinzugehen, zu sagen, okay, da kommt was auch auf die Fahrschulbranche zu, die ja eh schon in einer gewissen Transformation ist. Dann ist es auch, glaube ich, die Chance der Fahrschulen, die Gesellschaft mitzunehmen. Weil bevor wir alle mal in autonomen Plattformen sitzen, sollten wir alle auch schon mal teilautonome Fahrassistenzsysteme nutzen. Und wir merken gerade, also jeder, der vielleicht einen Bekannten hat, der einen BMW fährt, die haben sehr, sehr gute Fahrassistenzsysteme. Und die wenigsten von den Nutzern nutzen tatsächlich die teilautonomen Systeme.
Was machen die denn? Ich muss da tatsächlich fragen.
Also zum Beispiel, wenn ich die Spur wechseln möchte auf der Autobahn, langt es zum Bestätigen, einfach nochmal meinen Kopf nach links zu drehen und dann fährt tatsächlich das Auto automatisch nach links auf die linke Fahrspur, überholt das nächste Fahrzeug und fährt dann wieder rechts rein.
Und wenn ich aus einem ganz anderen Grund nach links gucke?
Ich habe natürlich vorher aktiviert, dass ich überholen möchte.
Okay.
Ja. Aber eben genau diese Thematik, wie interagiere ich mit teilautonomen Systemen, um dann nachher auch das autonome Fahren zu verstehen, um mich dann da auch wohl drin zu fühlen. Da sehe ich eine große Chance für die Fahrschulen.
Ja.
Was wir jetzt gerade im ersten Schritt machen, das ist eben unsere Geschäftseinheit Simply. Wir bauen gerade die perfekte deutsche Fahrlehrer-KI. Ja, weil wir eben, wir haben in Deutschland einen großen Fachkräftemangel beim Thema Fahrlehrer und die Fahrlehrer sind zum großen Teil Babyboomer, die bis 2035 in Rente gehen werden. Das heißt, der Fachkräftemangel im Bereich Fahrlehrer und Prüfer wird immer größer werden. Und wir bauen gerade den perfekten Fahrlehrer-KI für Deutschland oder für andere Länder, um sozusagen den Fahrlehrer zu unterstützen, dass ein Fahrlehrer mehr Schüler pro Jahr bedienen kann.
Nimm uns mal mit in diese Welt der Fahrschulen. Bei mir ist das schon was länger her. Da gibt es dann Theorie und Praxis zum Beispiel. Wo setzt eure KI an? Im besseren Lernen von der Theorie oder macht es den Fahrlehrer noch intelligenter, wenn er auf dem Beifahrersitz sitzt und das hinterher besser auswerten kann? Also was macht ihr da genau?
Also wir haben einen Dreiklang. Also wir setzen an bei der Theorie, beim Theorielernen, bei der Praxis, also im Fahrzeug und dann beim Fahrschulsimulator. Und auf diese drei Gebiete guckt unsere KI drauf, wie der Fahrschüler, die Fahrschülerin interagiert. Und so trainieren wir sozusagen die perfekte Fahrlehrer-KI. Ja. Angefangen hat das Ganze, also wir haben angefangen bei dem Thema Bildung, ja, also beim Theorielernen. Da haben wir gerade in Deutschland Durchfallraten von 48% aller Fahrschüler. Egal in welcher Altersklasse, also es ist nicht nur irgendwie jetzt die junge Generation, sondern das ist allgemein so. Und wir bei Feigl haben aber auch gemerkt, dass das Thema Bildung wir anders denken müssen. So dieses Thema, der Meister lernt den Azubi ein, funktioniert noch nicht mehr so effektiv oder effizient, wie das vielleicht früher mal war. Und die Zeiten, wo wir sagen, wir stellen nur Leute ein in der Produktion oder auch woanders, die eine Ausbildung haben, die sind auch vorbei, wenn wir ganz ehrlich sind. Also ich stelle sehr oft Menschen ein, die keine Ausbildung haben, aber auch nicht mehr in dem Alter sind, wo ich sage, so jetzt macht wieder eine Ausbildung und hier ist euer Azubi-Gehalt. Sondern da liegt es auch in Unternehmen jetzt, die weiter auszubilden.
Ja. Du hast gerade schon selbst die hohen Durchfallquoten angesprochen. Das ist ja in der Praxis nicht ganz so, aber auch ähnlich. Ich glaube ein Drittel.
38, ja.
Ja, okay, deutlich über ein Drittel fallen durch. Woran liegt es deiner Meinung nach? Also vielleicht gibt es auch unterschiedliche Gründe für Theorie und Praxis. Erklär doch gerne mal, woran liegt es?
Also was wir jetzt gemerkt haben, also einer unserer ersten Mitarbeiter in der neuen Business Unit, Tobias, nicht Tobias Rapper, sondern Tobias Koffler, ist ein Lehrer, Gymnasiallehrer, und er hat uns, der bringt mich immer wieder an den Punkt, dass wir nicht nur Dinge analysieren, sondern auch versuchen, da Studien draus zu machen, die am Laufen sind. Und was wir sehen ist, also wir teilen es immer ein in die Zonen des Lernens. Es gibt drei Zonen des Lernens. Die eine ist die Zone der Kompetenz. Die grüne Zone, da fühle ich mich super wohl. Mhm. Also wenn ihr mir da was erzählt, da komme ich ja super zurecht mit. Oder weckt ihr mich nachts um drei auf, fragt mich was und aus dem FF erzähle ich was. Dann die Zone der Entwicklung, das ist so die gelbe Zone. Da kann ich sehr gut neue Dinge aufnehmen. Ja, und da lerne ich sehr gut. Ja, das kann ich also, das verstehe ich, das kann ich bei mir im Kopf in Wissen umwandeln und es passt. Und dann gibt die Zone der Überforderung, also die rote Zone. Da erzählt ihr beide mir was und es geht hier rein, da drüben wieder raus, mhm, und ich habe schon wieder vergessen. Und ich tue natürlich so, als ob ich es weiß, und fake it till you make it, so in der Art. Und was wir gemerkt haben, ist, dass die Zone der Kompetenz bei der jetzigen Generation beim Thema Straßenverkehr und Auto viel, viel kleiner ist, wie sie früher einmal war. Und da gibt es verschiedene Gründe für. Naja, ich habe selbst drei Kinder, wir kommen jetzt gerade aus dem Urlaub aus Österreich zurück, oder wir sind gerade nach Potsdam gefahren, zu meiner Schwester. Und meine Kinder waren entertained. Ja, Tony Box, Edorino gemacht, oder haben eine DVD geguckt, als wir früher, ich bin in Ostfriesland geboren, als wir nach Hause gefahren sind in den hohen Norden, ja, da habe ich ein Asterix und Obelix-Heft gekriegt. In Frankfurt war das durch. Und danach ging es um Kennzeichenraten. In welchem Bundesland sind wir? Ich habe nach draußen geguckt. Wenn ich mit meinen Freunden getroffen habe, dann bin ich gelaufen und habe auf die Straße geschaut. Ja. Mhm. Und heute, wenn ich laufe, jetzt auch heute vom Alexanderplatz hierher, war ich am Handy, gebe ich ehrlich zu. Ich habe mir nicht den Straßenverkehr angeguckt. Das heißt, die Generation jetzt gerade lernt viel weniger automatisch über den Straßenverkehr, über das Auto.
Ja. Ja. Und es ist aber doch auch... Ist es nicht tatsächlich schon auch dichterer und komplexerer Verkehr geworden? Also ich habe mal was gelesen, es gibt ja dieses zweite Thema, dass der Führerschein so wahnsinnig teuer geworden ist, was unter anderem daran liegt, dass es mehr Fahrstunden nötig sind.
Ja.
Und ein Grund dafür ist wohl auch, es ist tatsächlich einfach komplexer geworden und dadurch natürlich auch schwerer. Ja. So, und dann braucht man halt mehr Fahrstunden.
Es ist natürlich komplexer geworden. Es gibt auch, ich habe 2003 meinen Führerschein gemacht. Zu heute gibt es dreimal so viele Fragen im Theorieunterricht.
Ja.
Da muss man auch dazu sagen, die Fragen sind auch immer noch so aufgebaut wie früher, auch die neuen Fragen. Und auch vom Wording her hören die sich genauso an. Ja, aber das Ganze wurde neu aufgesetzt in den 50er Jahren. Und wie wir wissen, haben wir in den 40er Jahren in Deutschland, Entschuldigung, aber die Diversität abgeschafft. Also haben wir ein System aufgebaut, unserem Bildungssystem in den 50er Jahren auf sehr wenig Diversität. Mhm. Ne? Und Studie, die durchschnittliche vierte Klasse 2024, 46% der Schüler haben Migrationshintergrund. Also sprechen nicht Deutsch als Muttersprache. 46%.
Ja.
Und jetzt gerade in den Tagesthemen war ein Beispiel, wo eine Schule in Ludwigsburg die Rektorin gesagt hat, 40 Erstklässler werden nicht in die zweite Klasse versetzt. Und wenn wir uns die PISA-Studien angucken, sehen wir, dass wir bedeutend schlechter abschneiden in Deutschland. Mhm. Wenn wir uns die ganzen Schulabbrüche angucken oder auch Abbrüche im Ausbildungsbereich, die sind um genauso viel Prozent gestiegen wie die Durchfallraten in der Fahrschule. Das heißt, wir haben nicht ein Problem mit der Fahrschulprüfung oder mit der Fahrschulausbildung. Wir haben ein Problem im deutschen Schulsystem, mit unserem Bildungssystem. Und in der Fahrschule sind sie alle. Jetzt bin ich mal kurz provokativ, also plakativ, ist nicht gut, nicht schlecht, nicht richtig, nicht falsch. Wir haben den Müllmann und den Professor alle in einem Raum sitzen, die einen Führerschein machen möchten. Wir unterrichten oder haben aber immer noch die Lehrmethoden und ein Prüfungssystem aus den 50er Jahren. Und dass das nicht gut gehen kann, ist meiner Meinung nach eigentlich sehr verständlich.
Ich befinde mich auf jeden Fall gerade noch in der gelben Zone des Lernens und möchte mal zurück zu eurem neuen Lernsystem, an dem ihr gerade arbeitet, im ersten Schritt gehen. Du hast gesagt, es gibt Theorie und Praxis. Ihr entwickelt die Fahrschullehrer-KI, Lehrerinnen-KI. Was genau, wie genau funktioniert das?
Also in der Theorie haben wir eine Lernplattform aufgebaut, die geht aufs adaptive Lernen. Das heißt, adaptives Lernen, was ist es? Nehmen wir mal einfach ein ganz anderes Beispiel, wenn ich jetzt dich fragen würde, kann man ein reines E-Auto auch mit Diesel tanken? Ja, würdet ihr beide wahrscheinlich sagen, nein, das geht nicht. Dann frage ich euch noch weiter, also ihr seid euch ganz sicher, ich glaube, ich habe recht, ich bin mir unsicher und ich habe gar keine Ahnung. So. Einfach nur fürs Beispiel würdet ihr sagen, also es geht nicht, aber ich sag mal, ich bin mir nicht ganz sicher, weil wer weiß, was die Chinesen gerade erfunden haben und es ist nicht meine Expertise. Ich gehe hin und sage, okay, ja, man kann ein reines E-Auto mit Diesel tanken und ich bin mir 100% sicher. Das adaptive Lernsystem realisiert jetzt bei euch, okay, ihr wisst, von was ihr redet, Seid euch aber noch nicht 100% sicher, also kriegt ihr noch 3, 4 ähnliche Fragen gestellt und nach 5 Minuten seid ihr safe, ihr seid also kompetent. Mhm. Bei mir sieht das adaptive Lernsystem, der Jan, der ist in einer unbewussten Inkompetenz. Also er weiß noch gar nicht, dass er nicht weiß, dass er es nicht weiß. Mhm. Und
Danger Zone.
Genau. Und jetzt führt
jetzt
mich ganz behutsam.
Zu erwecken. Ja.
Ja, genau. Und jetzt führt mich ganz behutsam unser Coach von der unbewussten Inkompetenz zu einer bewussten Inkompetenz, wo ich dann hingehe und sage, ich habe das ja immer falsch gedacht. Und führt mich dann von meiner bewussten Inkompetenz zu einer bewussten Kompetenz, den gleichen Weg wie ihr. Mhm. So, am Ende habe ich 50 Minuten gebraucht, ihr habt 5 Minuten gebraucht. Aber der Vorteil ist, wir sind beide kompetent.
Okay,
das heißt, wir haben ganz andere Wege gebraucht,
um dahin zu kommen. Die Lerninhalte werden angepasst, in Module aufgeteilt. Und dann je nach Verhalten sozusagen und Antwortverhalten der Fahrschüler wird dann ein anderer Lernpfad ausgewählt.
Korrekt, ja. Also adaptives Lernen heißt immer, der Schüler lernt immer das, was er jetzt braucht, um zum nächsten Level zu kommen.
Ja.
Und jeder von uns benötigt immer was anderes, um zum nächsten Level zu kommen, weil wir alle unterschiedlich sind.
Mhm. Und das heißt, wie geht man das an? Man nimmt dann die, 300 Fragen, die es so in der Theorie gibt und baut dann so Cluster auf, Bewertungen, wo befinde ich mich gerade, und dann erkennt die KI, welche Frage man jetzt aus diesen ganzen Fragen noch stellen sollte, damit diese Kompetenz gestärkt wird.
Ja, also wenn man nur das Lernen betrachtet, sind es natürlich viele Algorithmen und es sind bedeutend mehr wie 300 Fragen, eher an die 3000.
Oh, okay.
Und wir haben für jede Frage, für jede offizielle Frage, die es gibt, haben wir auch nochmal Erklärungen. Also, dass wir nicht nur auswendig lernen, sondern dass der Lernende auch versteht, warum das Ganze denn jetzt richtig oder falsch war. Und genau, der Algorithmus, wenn man nur auf die Theorie guckt, das ist, muss ich immer aufpassen, was ist KI und was ist Algorithmus, passt sich dann dem Lernenden an und spielt dann die richtigen Inhalte zu.
Mhm.
Auf der anderen Seite haben wir das GPS-Tracking oder das Tracking mit Kamerasystem im Fahrzeug. Das heißt, wir haben.
Von dem Fahrlehrer.
Also, wenn dann der Schüler, wenn der Lernende dann beim Fahrlehrer, Fahrlehrerin drin sitzt, haben wir ein Kamerasystem.
Das ist jetzt die Praxis. Das müssen wir vielleicht einmal sagen. Also, okay.
Ja, wir schwitzen kurz zur Praxis, um dann nachher, wenn wir dann wirklich über KI reden, müssen wir das Ganze betrachten, weil wenn wir nur über Theorie lernen machen, müssen wir auch ganz ehrlich sagen, da ist zwar auch KI-Komponenten mit dabei, aber es ist natürlich viel Algorithmus, der sich dann dem Lernenden anpasst.
Ja.
Aber das ist eben das andere von einem linearen Lernsystem. Ich lerne alles von A bis Z.
Mhm.
Ja, also ich als Lehrer habe mich entschieden, heute mit euch, habe mich Anfang des Jahres entschlossen, dass ich heute mit euch diesen Stoff durchgehe. Wir haben 45 Minuten Zeit und ich unterrichte euch jetzt.
Mhm.
Ja, und am Ende der Zeit denke ich, dass ihr alle das Gleiche wisst und deswegen kriegt ihr alle auch die gleichen Hausaufgaben auf. So. Das ist unser deutsches Schulsystem. Und das adaptive Lernen ist eben...
Ganz so ist es aber auch nicht überall, würde ich behaupten wollen.
Es ist nicht überall so und wenn man einen guten Lehrer oder Lehrerin hat, dann ist es anders.
Also fairerweise muss man sagen, ich habe da bei meinen Kindern auch durchaus schon andere Sachen mitbekommen.
Das ist schön, das freut mich und ich habe selbst eine Lehrerin geheiratet, deswegen weiß ich auch, dass es anders geht.
Ja.
Sehe es aber trotzdem auch bei meinem Sohn, der in der Schule ist und bei anderen, dass es leider noch genauso ist.
Mhm.
Ja,
okay.
Dass es schon so ist, wir pauken den Stoff durch, am Ende kriegt jeder die gleichen Hausaufgaben auf und wenn ich eben einen guten Lehrer oder Lehrerin habe, dann wird das Wissen gut übermittelt und wenn das eben nicht der Fall ist oder die Lehrer auch, man muss ja ganz ehrlich sagen, wir dürfen mal die Schuld auf die Lehrer legen. Wenn ich eine Klasse habe mit 30 Schülern und habe da Deutschkenntnisse, die einfach noch nicht da sind, wo sie sein sollten, dann ist es einfach unglaublich schwer für einen Lehrer, das Wissen so weiterzubringen.
Mhm.
Ja, sondern wir müssen teilweise auch an andere Themen rangehen.
Ja. Lass uns mal zurück zum Auto und zu dem GPS und dem Kamerasystem.
Genau, jetzt wenn wir in der Praxis sind, wir haben also ein Kamerasystem, 8 Kameras, die wir ans Fahrzeug anbringen, 3, die von innen nach vorne rausgucken, eine von innen nach hinten raus und dann jeweils 2 links und rechts am Außenspiegel. Und der Fahrlehrer beginnt, wenn der Fahrlehrer die Fahrt beginnt, die Übungsfahrt, dann wird alles aufgenommen. Und wenn ein Fehler passiert, wird auf der App gedrückt, zum Beispiel rechts für links übersehen. Und zu dem Zeitpunkt wird ein 20-sekündiger Clip gespeichert. 10 Sekunden vor dem Fehler und 10 Sekunden danach. Und der Fahrlehrer hat in der Zeit die Chance, etwas ein Feedback zu geben. Sag mal, Tobias, hör zu, ich habe jetzt gerade gebremst, rechts für links übersehen. Wenn du jetzt auf dem Video nachher guckst, siehst du, da kommt ein Fahrradfahrer von rechts. Dann hätte es einen Unfall gegeben. Am Ende der Fahrt beendet der Fahrlehrer die Fahrt und 15 Minuten später hat der Lernende dann auf seiner App die gesamte Fahrt in der Heatmap und überall, wo ein Fehler war, einen roten Punkt. Und wenn die Person da drauf drückt, kann sie sich das Video nochmal angucken und dann in seiner eigenen Zeit nochmal, auch in der eigenen Ruhe und nicht in dem Stress des Fahrschulfahrzeugs nochmal sich die Situation angucken und verstehen, was da eigentlich gerade schief lief.
Mhm.
da guckt auch unsere KI jetzt drauf. Ne? Also unsere KI guckt jetzt, wie performt der Jan beim Theorielernen, wie performt der Jan im Auto und gibt es da irgendwelche Sachen, die zusammenspielen können. Mhm. Und dann haben wir noch einen Fahrsimulator entwickelt mit einer VR-Brille. Wir haben alles aufgebaut in einer 3D-Welt, also so ein bisschen wie im Gaming-Bereich. Und der Lernende ist dann also in einer ganz anderen Welt und wir erklären ihm dann so ein paar Grundaufgaben am Anfang vom Fahren. Und unsere KI, die dann gelernt hat, wie performe ich, Jan, beim Theorielernen und beim Fahren, kann dann sozusagen mich im Simulator coachen. Ja? Und sozusagen meine Zone der Kompetenz erhöhen, sodass, wenn ich dann zum Fahrlehrer ins Auto gehe, was immer die teuerste Komponente ist, ja, die Personalkosten, das Auto oder Sprit oder der Strom, dass ich dann weniger Stunden im Auto benötige. Ja. Und da kommt eben die KI rein. Die KI guckt, wie performe ich oder der Lernende in der Theorie, in der Praxis, in dem Simulator und passt dann den Lernweg in den drei Komponenten an.
Ja. Okay. Spannend. Und wie viele Fahrschulen habt ihr schon als Kunden gewonnen?
Also wir haben ein Ökosystem aufgebaut, also man kann bei uns alles nehmen. Mhm. Man kann bei uns aber auch nur den Simulator nehmen oder nur das Lernsystem nehmen. Also insgesamt haben wir über 100 Fahrschulen, die ein Produkt von uns haben und haben 50 Fahrschulen, die alle unsere Produkte haben. Mhm. Ja. Und wir sind seit ungefähr Mai diesen Jahres auf dem Markt, seit Mai 25.
Und jetzt habe ich eine Frage. Was ist schwieriger, das traditionsreiche Familienunternehmen mit den knapp 100 Mitarbeitern umzulernen, dass die auf einmal Software können, KI können, Virtual Reality, oder die Fahrschulunternehmen dazu motivieren, neue Wege zu gehen?
Ich würde sagen, es ist beides ein sehr spannender und dankbarer Weg. Mhm. Weil ich glaube, unser Unternehmen steckt in einer Transformation und der Fahrschulmarkt steckt in einer Transformation. Und bei uns im Unternehmen wissen alle, die Zukunft wird anders aussehen, wie wir vielleicht vor 5 Jahren gedacht haben. Ja, ich glaube, auch in der Welt tut sich einfach sehr, sehr viel. Und ich glaube, wir bieten sehr viel Klarheit und Orientierung, was unsere Ziele sind, wo wir hin möchten und wie wir die neuen Gegebenheiten annehmen. Also wir haben ja auch eine Tochtergesellschaft noch in Amerika und sind da auch also immer up to date oder gucken immer ganz stark drauf, was da in der Politik gerade passiert. Und da würde ich sagen, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass alle Mitarbeitenden bei uns im Unternehmen diese Reise mitgehen und das als sehr sinnvoll erachten und ihre Sorgen, wie aber auch ihre Chancen, die sie sehen, ganz klar kommunizieren. Ja. Mhm. Und der Fahrschulmarkt, da merken wir das auch. Also wir haben Erstkontakte, wo es dann heißt, nee, also was wollt ihr jetzt von mir? Ich mache das schon ewig und es liegt nicht an mir, es liegt an den anderen. Und im zweiten oder dritten Gespräch heißt, Mensch, zum Glück ist mal jemand da, der das Ganze neu denkt und was ihr habt es jetzt vollumfänglich gedacht, Theorie, Praxis, Simulator, habt die Probleme der Gesellschaft mit eingezogen, wie lernen wir eigentlich heutzutage oder wie könnte man denn besser lernen, dass die Akzeptanz sehr hoch ist, ja. Aber natürlich ist es so, dass wir im Fahrschulmarkt noch unbekannt sind. Also man kennt uns durch die Doppelbedienung seit 100 Jahren im Fahrschulmarkt, aber jetzt kommen wir plötzlich um die Ecke und machen Software. Und das ist schon etwas, wo wir natürlich jetzt gerade am Anfang noch mehr Erklärungsbedarf haben, um denen zu sagen, wie kommt es jetzt plötzlich hier vom Pedal zum Pixel, nenne ich es immer. Ja? Also wie kommen wir jetzt vom Fahrlehrerpedal zu einer Softwarelösung? Da ist es also ein bisschen anstrengender. Wie bei uns im Unternehmen war das natürlich ein schleichender Prozess. Ja. Und da ist die Akzeptanz sehr hoch, diesen Weg zu gehen vom Maschinenbauer zum Softwareunternehmen.
Gab es trotzdem bei euch im Unternehmen so diesen einen Tipping Point, an den du dich erinnern kannst, wo du gesagt hast, okay, jetzt wird's ernst, wir machen das jetzt?
Ja, ich glaube, dieser eine Tipping Point, der war nicht da, es war so ein schleichender Prozess, der angefangen hat und man ist immer wieder wir gehen nochmal einen Schritt und wir gehen nochmal einen Schritt und wir machen nochmal einen Schritt und wenn das nicht funktioniert, hören wir auf und irgendwie haben wir alle auch gedacht, irgendwann kommt der Punkt, wo es heißt, nee, das geht nicht. Mhm. Jetzt haben wir wirklich zu groß gedacht. Aber der kam nie. Ja, und das war so ein bisschen unsere Reise 2024. Da haben wir ja angefangen, im Januar haben wir das erste Mal die Idee gehabt und haben angefangen zu entwickeln an dem Produkt, haben also die ersten Software- und KI-Experten eingestellt im April 24 und am April 25 sind wir auf den Markt gegangen. Und ich glaube, so im Oktober, November 24 haben wir alle realisiert, das ist the point of no return. Jetzt haben wir zu viel schon eingesetzt, jetzt müssen wir wirklich vorangehen. Und es gab immer mehr Akzeptanz und Early Adapters. Und ich kann jetzt aber nicht diese eine Situation sagen, wo wir gesagt haben, so jetzt geht's rund. Aber es war das ganze Jahr 24 eigentlich für uns.
Und war das die erste große Innovation bei euch im Unternehmen oder hattet ihr vorher auch schon welche?
Also man muss ganz ehrlich sagen, dass mein Vater ja, als er 95 das Unternehmen genommen hat, war für uns eine große Evolution, dass er, damals wurde noch alles mit einem Zollstock gemacht. Mhm. Ja, und er hat dann erstmal ganz andere Qualitätsstandards eingeführt. Und
was hat er eigentlich vorher gemacht? Wie kam es denn dazu, dass er das Unternehmen gekauft hat?
Wir waren Landwirte. Also mein Vater war ein Landwirt in Ostfriesland und hat dann aber auch für sich entschieden, Landwirtschaft in Ostfriesland, so wie unser Hof aufgebaut war, hat vielleicht nicht unbedingt die Zukunft und hat sich damals dann umorientiert. Er ist dann schon nach Süddeutschland gezogen und hat war Geschäftsführer in einem kleinen Saatgutunternehmen. Mhm. Und wir waren noch oben auf dem Bauernhof, so bis ich 5 Jahre alt war. Mhm. Und 95 kam dann die Chance eben, dass ein Bekannter von ihm, ein Banker, gesagt hat, Mensch, Hinrich, hier ist ein Unternehmen, das steht zum Verkauf. Ich glaube, du bist eigentlich Unternehmer. Du solltest die Chance wahrnehmen. Mein Vater hat aus verschiedenen Gründen, die auch mit dem Hof zu tun hatten, glaube ich, so knapp 10.000 Mark auf dem Konto, hat gesagt, ja, ist eine tolle Idee, danke, aber es wird nicht gehen. Und da hat tatsächlich damals sein Freund gesagt, Mensch, ich glaube an dich und ich bürge für dich, lass uns das machen, ja, das kriegst du hin. Ja, so sind wir dann dazu gekommen, 1995.
War dann ja auch eine Riesenveränderung, also dann seid ihr ja auch von Ostfriesland nach Süddeutschland gezogen und, oder?
Das war 5 Jahre vorher schon, also wir sind dann immer nachgezogen, als mein Vater dann Geschäftsführer in dem anderen Unternehmen war, in dem Agrarunternehmen, sind wir schon nachgezogen, aber es war natürlich eine Veränderung. Plötzlich hatte man sein eigenes Unternehmen und da hat man natürlich auch schon bei meinen Eltern gemerkt, dass das nochmal ein anderes Level an Intensität ist. Ja.
Veränderung, gutes Stichwort. Ihr habt ja schon mal eine große Veränderung, also zumindest habe ich es so interpretiert, im Unternehmen angestoßen, als ihr in diesen Markt eingestiegen seid für Ausstattung für Menschen mit Behinderungen. Oder habt ihr das vorher auch schon so ein bisschen nebenbei gemacht und dann größer? Oder wie kam es dazu?
Ja, ich würde sagen, das war die zweite große Innovation. Also mein Vater wirklich, dass er das 95 dann das Unternehmen grundlegend umgebaut hat. Also wirklich von Karteikarten zum PC, von Zollstock zu wirklich einem Präzisionsunternehmen. Und das zweite war dann, als er den Weitblick hatte und hat gesagt, wir möchten uns ein bisschen breiter aufstellen. Und es gab ein Unternehmen, welches, das war die Firma Bruhn, in der Nähe von Hamburg. Die hat eben eine Handbedienung gehabt für Menschen mit körperlicher Einschränkung. Das heißt, wenn ich meine Beine nicht nutzen kann, kann ich mit der Hand Gas geben und bremsen. Und die hatten keinen Nachfolger mehr. Genauso eigentlich wie die Firma Feigl. Und da hat mein Vater gesehen, Mensch, wir können da unseren Beitrag zu leisten. Wir können die Produkte sehr gut herstellen. Wir hätten einen Marktzugang durch unsere Partner, die Doppelbedienungen einbauen. Die könnten auch solche Produkte einbauen. Und wir haben gesehen, wie wir das Produkt verbessern könnten. Also meine Mutter ist leider schon verstorben, aber sie war Goldschmiedin und hat gesagt, Mensch, die Produkte sehen eigentlich sehr mechanisch aus, aber Menschen mit Behinderung sollten doch auch, eigentlich war unser Anspruch immer, du guckst ins Auto rein und du siehst nicht, dass es umgebaut ist. Dann haben wir das Unternehmen übernommen und haben auch die Produkte so umgebaut. Also haben auch verschiedene Design Awards schon gewonnen und haben sozusagen das erste Equipment für Menschen mit Behinderung auf den Markt gebracht, was wirklich auch ästhetisch sehr, sehr gut aussieht.
Wir hatten gerade über KI gesprochen, für eure neue Innovation. Wie nutzt ihr KI bei euch im Unternehmen? Führt das auch dazu, dass ihr jetzt euch selbst auch in euren Prozessen noch stärker mit KI beschäftigt?
Ja, auf jeden Fall. Also natürlich muss man auch sagen, dass wir im Unternehmen ein bisschen, dass das Kernunternehmen Feigl gerade ein bisschen hinten ansteht, weil so viel Zeit und Energie in Simply reingeht, weil wir gemerkt haben, einfach wir treffen damit wirklich auch ein Problem der Industrie und wir können damit tatsächlich auch Geld verdienen. Und können da einen Markt erobern. Aber gerade zum Beispiel meine Softwareentwickler, also die sagen mir eigentlich jedes Mal, wenn ich mit denen rede, ein Softwareentwickler arbeitet mittlerweile für 3 bis 4 Leute, ja, weil sie einfach nebenher ihre Coding-KIs haben. Und das ist, also die sagen selbst, das ist krass, ja. Okay. Also da legen wir einen großen Wert drauf. Und wir versuchen bei uns im Unternehmen eben das Thema, wie prompte ich richtig, wie baue ich meine eigenen Chatbots, mit denen ich kommunizieren kann, um mich besser zu machen, versuchen wir auch sehr stark voranzutreiben, um einfach den persönlichen Assistenten für jeden Mitarbeiter, für jeden Mitarbeitenden bei Feigl zu kreieren.
Was ist dein persönliches KI-Highlight?
Also mein persönliches KI-Highlight ist, ich habe verschiedene GPTs, die ich mir gebaut habe, die mich dann, die ich dann immer wieder, wenn ich eine Idee habe, dann mit denen spreche und die mich dann immer wieder zerlegen. Ja, und ich denke mir jedes Mal wieder, krass, was heutzutage alles möglich ist, ja, dass du wirklich mit einem Chat, mit einem GPT sprichst und deine Gedanken, deine Ideen, bevor du so ungefiltert vielleicht mal raushaust, so tiefgründig besprechen kannst, ja, und wirklich mich zum Nachdenken bringen. Ja. Mhm. Das fasziniert mich jedes Mal.
Aber du tippst nicht, sondern du sprichst wirklich. Also du nutzt mittlerweile das Voice-Interface.
Genau, weil das Voice mittlerweile so gut ist. Da in dem Thematik halte ich dann wirklich eine Konversation mit einem Strategie-Agent sozusagen. Ja.
Du hast viel über das ganze Thema Lernen gesprochen. Vermutlich hat das Interesse für dieses Thema ja auch was mit deiner eigenen persönlichen Geschichte zu tun, oder? Also wir wissen, dass du eine Lese-Rechtschreib-Schwäche hast. Kam daher dieses Interesse am Thema Lernen, oder?
Also für mich war immer Schule ein absolutes Painpoint, ja. Mhm. Und in der damaligen Zeit war ich natürlich einfach nur faul. Also meine Lehrer, für die war klar, ich war einfach faul, ja. Und ich hatte auch immer, ich glaube, ich nie eine wirklich gute Beziehung mit meinen Lehrern und habe mich im deutschen Schulsystem unfassbar schwer getan. Mhm. Obwohl ich selbst mir gedacht habe, Mensch, eigentlich bin ich nicht dumm, ja. Und jetzt, als unser Größter in die Schule gekommen ist, haben wir gemerkt, okay, er tut sich auch sehr schwer bei ein paar Themen. Dann habe ich mich dann auch mal sozusagen testen lassen und habe gemerkt, ich habe eine ausgeprägte Lese-Rechtschreib-Schwäche.
Ach, ja. Das ist jetzt erst als
Erwachsener? Ja, also davor war mir das schon klar, ich kann kein Diktat. Aber natürlich habe ich damals auch schon so ein bisschen gedacht, vielleicht war ich einfach auch nur faul. Oder vielleicht bin ich einfach zu blöd, um ein Diktat zu schreiben. Ja. Obwohl ich es auch schon gemerkt habe, als ich dann meinen Kindern vorgelesen habe, Kinderbücher, oder auch Kerstin, meine Frau, hat dann gemerkt, dass ich einfach auch komisch vorlese. Ja, okay. Also ich kann mich vor eine Gruppe vor 10.000 Menschen stellen und eine Präsentation halten, aber wenn du jetzt sagst, bitte lese diesen Text vor, würde ich wahrscheinlich vor Angstschweiß da oben rumhampeln. Jeder würde sagen, Gottes Willen, der Jan, der kann gar nicht reden. Ja. Mhm. Und ich habe natürlich eine Fähigkeit aufgebaut, dass ich sehr gut sprechen kann,
ja,
um eben meine Schwäche, diese Lese-Rechtschreib-Schwäche zu kompensieren, ohne dass ich es wusste. Ja. Und für mich war es immer schon frustrierend, auch in Fächern, die ich geliebt habe, wie Geschichte, dass ich nie eine richtig gute Note gekriegt habe, weil ich natürlich die Wörter falsch geschrieben habe. Ja, und man ja trotzdem noch damals in der Schule für Rechtschreibung auch bei einer Geschichtsarbeit Punkte abzugekriegt hat.
Ja. Aber das ist ja schon, also ich meine, du bist 13 Jahre in die Schule gegangen und es ist nie irgendjemand auf die Idee gekommen, das vielleicht mal zu testen.
Also ich bin in Deutschland nur bis zur Realschule, in der Realschule und dann bin ich nach England
halt
auf die Schule gegangen.
Aber ja. Ist ja auch lang, ja.
Es war immer der Punkt, ich kann es einfach nicht, entweder bin ich dumm oder faul, das hat auch mal ein Lehrer zu mir gesagt, also hör auf mit der Schule, ja. Also es ist besser, mach irgendwas anderes, aber geh nicht weiter zur Schule, das hat bei dir keinen Sinn, ja. Und natürlich hat mich das getriggert. Natürlich wollte ich auch, habe ich es auch in mir drinne, gebe ich eigentlich zu, dass ich ganz vielen Menschen beweisen möchte, dass es eben anders ist. Und wahrscheinlich auch so ein Punkt, warum ich immer weitergemacht habe oder immer wieder neue Dinge mache, um Menschen zu beweisen, dass es eben nicht der Fall ist. Also es ist schon so ein, wie nennt man dann das, etwas in mir drinne, wo ich immer denke, ich muss jemandem etwas beweisen. Ob es jetzt gut, schlecht oder richtig oder falsch ist, weiß ich nicht, aber das ist da definitiv daher gekommen.
Das ist ein Antrieb, ja.
Ja.
Und wenn du es jetzt bei deinem Sohn siehst, bei dem ist es dann ja offensichtlich getestet und diagnostiziert worden. Also hat sich da vielleicht schon ein bisschen was im Schulsystem zum Besseren verändert, oder?
Es hat sich nicht, meiner Ansicht nach, das zum Besseren verändert. Natürlich gibt es jetzt, man könnte mehr Zeit haben oder man könnte sich gewisse Dinge zweimal vorlesen lassen, aber es liegt einfach daran, da möchte ich auch gar nicht den Lehrern die Schuld geben, die haben nicht die Zeit, sich um Menschen zu kümmern, die nicht in Anführungsstrichen normal sind. Na, die Frage ist wiederum, was ist normal? Ja. Das ist, glaube ich, eine Frage, die wir auch wieder sehr lange drüber philosophieren könnten, aber wir haben einfach die Zeit nicht. Hm. Und da merke ich jetzt, es ist, die haben die Zeit nicht. Es hat sich nichts dran geändert. Ja, und Benjamin hat eine gute Lehrerin. Es gab die ersten zwei Jahre und es läuft und es funktioniert. Und bei ihm ist es auch, wie es aussieht, nicht so ausgeprägt wie bei mir, was ja toll ist.
Ja.
Aber meiner Ansicht nach, und es ist toll, dass bei deinen Kindern du gesagt hast, dass es schon mal anders war, ich habe es bis jetzt noch nicht gespürt, dass es anders ist.
Mhm.
Ja. Und habe auch die Bedenken, dass es nicht anders wird. Ja. Und wenn ich dann nur dran denke, wir haben eine sehr, sehr gute Klasse und da wird gegenseitig geholfen. Wenn ich dann gucke, in anderen Schulen, inwieweit Schüler da noch hinterher sind in der deutschen Sprache, die wahrscheinlich aber super intelligent sind, ja, dann tut mir das tatsächlich schon weh. Und hoffe, dass wir im Bildungssystem in Deutschland irgendwie mal eine Revolution hinkriegen und nicht nur eine Evolution.
Klingt irgendwie, als wäre an dir ein Lehrer oder Bildungspolitiker verloren gegangen.
Also ich glaube, ich wäre ein sehr, sehr schlechter Lehrer. Ich hab wenig Geduld. Und ich bewundere meine Frau, die so pädagogisch mit ihren Klassen immer umgehen konnte. Diese Gabe habe ich nicht, glaube ich. Aber ich glaube, ein Bildungspolitiker vielleicht, ja. Es ist schon was, also auch der Tobias, der bei uns angefangen hat, der Lehrer. Wir beide oder mehrere bei uns haben schon die Vision, dass unsere Lernplattform Simply nicht nur für die Fahrschule ist, sondern auch für den Bildungsbereich. Ja. Und auch für Feigl. Also wir möchten auch nicht mehr so Schulungen machen, wie wir es früher getan haben. Mhm. Und wir möchten schon auch gucken, dass unsere Lernplattform in die Bildung reinkommt. Weil wir einfach sagen, es muss sich da grundlegend was ändern. Ja. Und Deutschland lebt in einer Hyperdiversität. Und wir werden nicht nur Menschen vom Führerschein ausschließen, weil sie vielleicht entweder ein Problem haben wie ich, oder aber einen schlechteren Bildungsstand aus sozialen Gegebenheiten her, sondern wir werden das auch bei der Bildung haben. Und wir möchten da schon was verändern.
Mhm. Super, vielen Dank, Jan. Wir kommen jetzt zu den letzten drei Fragen. Die erste Frage wäre, liest du Bücher jetzt noch?
Ja, also obwohl es mir sehr, sehr schwer fällt, ja. habe ich, als ich dann selber realisiert habe, es war 2019, woran es bei mir lag, habe ich tatsächlich das Lesen für mich lieben gelernt. Mhm. Ja. Und seitdem lese ich jedes Jahr so 15 Bücher.
Dann ist die Frage perfekt. Wir haben ja den Maschinenraum. Ja. Wir haben ja den Maschinenraum Buchclub. Welches Buch hast du zuletzt gelesen, was du unbedingt einem der nächsten Podcast-Gäste empfehlen würdest?
Also ein Buch, was ich entweder lese oder als Hörbuch mir anhöre, jedes Jahr, ist von Ryan Holiday, Das Hindernis ist der Weg. Mhm. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Das ist so ein bisschen so wirklich das einzige Buch, was ich entweder durch Hörbuch oder lese jedes Jahr.
Wir nehmen es mit auf in die Shownotes vom Podcast und adden es auch in unsere Podcast-Bibliothek.
Gibt es irgendetwas, das du nicht kannst, was du sehr gerne lernen würdest?
Gibt es etwas, was ich nicht kann, was ich sehr gerne lernen würde? Französisch. Tatsächlich, tut mir sehr schwer, Sprachen zu lernen. Also ich habe dann in England und Amerika ja viele Jahre gelebt, mhm, und spreche dadurch fließend Englisch, mhm, und habe so gelernt, Learning by Doing. Mhm. Aber tatsächlich dieses Hinsetzen und Lernen und dann auch noch eine Sprache als Mitlesen und Rechtschreibsprecher tue ich mir extrem schwer. Aber ich würde so gerne Französisch sprechen. Ja. Mhm.
Schön.
Die letzte Frage, welches Kapitel Familienunternehmensgeschichte möchtest du einmal geschrieben haben?
Dass ich unser Unternehmen so aufgestellt habe, dass es für genügend Substanz und Veränderung gemacht hat, dass wir für die nächsten 100 Jahre bereit sind, darauf aufzubauen.
Super. Vielen Dank, Jan, für das Gespräch, auch für den Besuch hier in Berlin. Es hat großen Spaß gemacht.
Dankeschön.
Ja, schön, dass ich da sein durfte. Vielen Dank.
Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum.